ARD.
SWR Kultur. Essay.
Zum selbstverständlichen Luxus der öffentlichen Bibliothek. Essay von Jonas Fanser. Prolog.
Als mich einmal jemand fragte, was ich beruflich täte, und ich ihm sagte, dass ich in einer öffentlichen Bibliothek arbeite, entgegnete er, das sei doch wahrscheinlich ein ruhiger Job. Sei ja wahrscheinlich auch nicht so viel los in der Bibliothek. Ich war so sprachlos, dass ich ein paar Sekunden brauchte, um darauf zu antworten. Die Vorstellung mancher Menschen, wenn es um Bibliotheken geht, stille, ja mitunter entrückte Orte, an denen mäßig viel Betrieb ist. Wahlweise wird dazu noch konstatiert, dass das mit den Büchern ja nun auch eher ein Auslaufmodell sei und dass ohnehin inzwischen alles bei Google sei oder wo auch immer, in jedem Falle im Internet und digital. Insofern, brauchen wir Bibliotheken überhaupt noch? Und wenn ja, wofür eigentlich? Vor der Covid-19-Pandemie haben jährlich über 220 Millionen Bibliotheksbesuche in Deutschland stattgefunden, also rund 2,5 Besuche je Einwohner und Jahr. Im Jahr 2022 waren es nur 1,5 Besuche, aber diese Zahlen erholen sich allmählich. Im Jahr 2023 lagen laut deutscher Bibliotheksstatistik die meisten öffentlichen Bibliotheken in den Großstädten wieder bei 80-95% der Besuchszahlen aus dem Jahr 2019. Tendenz steigend. Fakt ist, dass öffentliche Bibliotheken in vielen Kommunen die oft mit Abstand am meisten besuchten Kultureinrichtungen sind. Und dass, obwohl vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie reichhaltig und zeitgemäß die Angebote dieser Institutionen eigentlich sind. In Großstädten wie Berlin, Hamburg und München haben zwischen 10-13% der Bevölkerung einen Bibliotheksausweis der jeweiligen öffentlichen Bibliotheken. In Oslo sind es 18%, in Helsinki 35%. In den skandinavischen Ländern und auch in den Niederlanden sind Nutzung und Besuch von öffentlichen Bibliotheken verbreiteter, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und die Kommunen in diesen Ländern haben die Bedeutung von Bibliotheken für die Stadtgesellschaft und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt begriffen. Sie schenken dem Ausbau und der Weiterentwicklung ihrer öffentlichen Bibliotheken mehr Beachtung. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Lage der öffentlichen Bibliotheken in Deutschland und darüber hinaus. Wie waren Ihre Entwicklungen in den vergangenen Jahren? Und wo stehen Sie heute? Wo könnte die Reise hingehen?
Bibliotheken als Orte.
Vor allem über die Bedeutung des physischen Orts Bibliothek ist um die letzte Jahrhundertwende in Fachkreisen heftig diskutiert worden. Die neuen digitalen Möglichkeiten verunsicherten die Branche. Dabei ging es nicht nur um die Frage, ob das Buch als Trägermedium mehr oder weniger bald am Ende sei, sondern es erschien auch ungewiss, ob die teuer zu bauenden und zu betreibenden Räumlichkeiten noch eine Zukunft hatten, insbesondere angesichts sich rasant entwickelnder digitaler Kulturtechniken. Die Baugeschichte der Institution Bibliothek war jederzeit geprägt von den Technologien der Informationsgüter und der damit verbundenen Dienstleistungen und ihren Zielgruppen. Antike Bibliotheken beherbergten Tontafeln oder Papyrusrollen. Später waren Bibliotheken in westlichen Zivilisationen keine eigenen Bauformen mehr, sondern Teil der religiösen Lehre und Praxis. Schließlich in der frühen Neuzeit beeindruckende Orte der Repräsentation fürstlicher Macht. Bauformen des 19. Jahrhunderts waren vor allem Kombinationen aus bücherreichen Magazinen und aufwendigen zentralen Lesesälen. Ihnen folgten dann im 20. Jahrhundert von Informationslogistik geprägte Zweckbauten mit noch mehr Büchern, aber auch zunehmend digitalen Infrastrukturen und Dienstleistungen. Aufgabe der Gebäude war es, physische und digitale Informationsträger möglichst rationell an ihre Nutzenden zu bringen. Das goldene Zeitalter der Buchproduktion brauchte Bibliotheken, die fast industriell auf Effizienz getrimmt waren. Mit Ausnahme einiger architektonischer Ikonen des Bibliotheksbaus, wie etwa Hans Scharuns Berliner Staatsbibliothek, galt dies sowohl für wissenschaftliche Bibliotheken an Hochschulen als auch für öffentliche Bibliotheken der Kommunen. Sie mussten vor allem Maschinen sein für die Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und zunehmend auch anderen, vor allem audiovisuellen Medien. Ende der 1990er Jahre schien es, als sei all das mittelfristig nicht mehr so wichtig. Die neuen Möglichkeiten digitaler Kulturtechniken ließen vermuten, dass die komplexe Logistik und die eigens hierfür errichteten Räume künftig nicht mehr gebraucht werden würden. Insbesondere in naturwissenschaftlichen Fächern verschoben sich die Publikationsaktivitäten zunehmend ins Digitale. Wozu also in ein paar Jahrzehnten noch Bibliotheksgebäude mit tonnenschweren Bücherregalen? Das Aufkommen von Smartphones und die fortgesetzte Miniaturisierung und Virtualisierung medialer Technologien gaben solchen Überlegungen in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts weiteren Vorschub. Dennoch kam es nicht dazu, dass Bibliotheken weniger Besuchende zu verzeichnen hatten. Im Gegenteil stiegen die Besuchszahlen eher und auch die Aufenthaltsdauern nahmen zu. Bibliotheken wurden sowohl auf dem Hochschulcampus als auch in Kommunen Places to be. Sie verzeichneten vor allem dann steigenden Zulauf, wenn es gelungen war, sich den neuen technischen Anforderungen anzupassen. Und in vielen Fächern verloren die Buchmedien keineswegs so rasant an Bedeutung, wie zunächst angenommen worden ist. Es reichte allerdings nicht mehr, Buch- und Nicht-Buchmedien, Tische und Stühle, Abspielgeräte und Katalogcomputer, Informations- und Ausleihtresen und vielleicht einen Lesegarten anzubieten. Die medientechnologischen Entwicklungen veränderten das Rezeptions- und Arbeitsverhalten der Besuchenden tiefgreifend. Die bloße Addition von Computern und anderen Technologien genügte nicht mehr. Ab Mitte der Nullerjahre kam es vor allem darauf an, dass leistungsfähiges Wireless LAN verfügbar war und es genug Arbeitsplätze für die in die Bibliotheken strebenden Menschen gab. Bibliotheksarbeitsplätze sind in vielen Großstädten und auch auf dem Hochschulcampus nach wie vor rar und gefragt. Die Anforderungen der Nutzenden an die Arbeitsplätze stiegen und das Angebot diversifizierte sich in den folgenden Jahren zusehends. Wo einst der klassische, ruhige Lese- und Arbeitsplatz im großen Lesesaal idealtypisch war, entstanden nun die unterschiedlichsten räumlichen Situationen. Für Lektüre und Arbeit allein, Arbeit in Gruppen, leise, laut, mit technischer Unterstützung durch Beamer und große Displays in Gruppenarbeitsräumen, in Lobby- und Lounge-artigen, informelleren Settings und immer häufiger auch Räume für die Aufnahme von Ton und Bild. Ausrüstungen zum Schneiden und Mischen, Räume zum Musizieren, ja sogar zum Kochen. Die neuen technologischen Möglichkeiten machten die Bibliothek keineswegs obsolet. Sie transformierten sie vielmehr. Sie brachen bisher statische Strukturen auf und machten den Bibliotheksraum menschlicher, in Maßstab und Funktion. Die Räume wurden von den digitalen Techniken neu geformt, wie der Bibliotheksbauexperte Andrew MacDonald 2007 schrieb. Rezeption und Produktion finden nun überall und jederzeit statt. In den 2010er Jahren kamen in Bibliotheken auch Makerspaces genannte Räume hinzu, in denen alle möglichen handwerklichen Techniken und Technologien erlernt und praktiziert werden können. Nähmaschinen, Lasercutter, Schneidplotter, 3D-Drucker, Textildruckmaschinen, Lötkolben. Es gibt kaum mehr Equipment, das nicht auch in einer Bibliothek vorstellbar wäre, teils auch zur Ausleihe in der Bibliothek der Dinge. Bibliothekspersonal oder Ehrenamtliche vermitteln die Fertigkeiten, die zur Nutzung erforderlich sind. Ebenfalls verbreiteter wurden in den vergangenen 2 Jahrzehnten Veranstaltungsräume. Denn die Vermittlung von Information und Wissen durch performative Aktivitäten gehört inzwischen zum Standardrepertoire. Dabei geht es sowohl um kulturelle und Medienbildung als auch um dialogische und teilhabeorientierte Formate, in denen die Besuchenden selbst eine maßgebliche Rolle spielen. Ziel vieler Bibliotheken ist es dabei sogar, die Deutungshoheit über das eigene Programm und vor allem Fragen nach Relevanz auf die Nutzenden übergehen zu lassen. Etwa bei Diskussionsveranstaltungen zur Stadtentwicklung, Musikwerkstätten, Leseklubs, Saatgut-Tauschbörsen und so weiter. Bibliotheken werden zu Plattformen des Austauschs von Wissen und Kompetenzen auch unter ihren Nutzenden, Orte des Teilens von Leidenschaft und Know-how. Um all diese Aktivitäten und die dafür benötigten Funktionen in einem Gebäude gleichzeitig zu ermöglichen, muss die Architektur jede Menge Zielkonflikte entschärfen. Heutige Bibliotheksgebäude sollen den Besuchenden intuitiv Orientierung bieten, dabei vielfältig genutzte Bereiche in einem Haus zusammenbringen, die sich im besten Fall nicht gegenseitig stören. Und das auch dann, wenn sie ganze Spektren von leise und laut, von Kleinteiligkeit hier und großer Geste dort vereinen. Bei alledem müssen die Bauwerke auch noch möglichst kompakt sein, um eine wirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Diese Aufgabe lässt sich sehr unterschiedlich lösen, wie die neueren Beispiele für öffentliche Großbibliotheken zeigen, etwa in Birmingham, in Aarhus, in Helsinki und in Oslo. Besuchende dieser Häuser verbringen oft viele Stunden oder ganze Tage in der Bibliothek. Deshalb sind auch die Anforderungen an die Aufenthaltsqualität und den Komfort anders als noch vor 30 oder 40 Jahren. Gastronomische Angebote gehören ebenso zu den unverzichtbaren Infrastrukturen wie adäquate Klimatisierung, eine ausreichende Sanitärausstattung und großzügige Erschließungen in Form von genügend Aufzügen und oft auch Rolltreppen. Moderne öffentliche Bibliotheken sind niedrigschwellige Häuser, die sich als Wohn- und Arbeitszimmer der Stadt verstehen. Es gehört weiterhin zu ihrem Markenkern, Information und Wissen auf verschiedenen medialen Kanälen zu beschaffen, vorzuhalten und zugänglich zu machen. Es gehört zu ihrer Tradition, permanent die Weiterentwicklung medialer Technologien zu verfolgen und Informationen, Wissen und Kunstwerke auf den Wegen der jeweils aktuellen Techniken bereitzustellen. Doch die Bibliothek als Ort hat sich ebenso diversifiziert wie die Bibliothek als Mediendienstleisterin. Die Flexibilität, mit der Gebäude und der Bibliotheksbetrieb sich heute auf unterschiedliche Bedarfe einstellen müssen, ist ein neues Merkmal der Organisation geworden. Menschen, die Bibliotheken machen, sind heute nicht mehr bloß Informationslogistiker. Sie gestalten und managen Orte, die als Möglichkeitsagenturen für die Menschen in der Stadt dienen. UDI, die 2018 eröffnete neue Zentralbibliothek von Helsinki, nennt sich selbst ein Interface to Everything. Wie die in den vergangenen 2 Jahrzehnten neu eröffneten Zentralbibliotheken in anderen Großstädten, ist auch UDI ein städtebauliches Statement. Das Gebäude steht in Helsinki direkt gegenüber vom Parlament, in Hauptbahnhofsnähe, und es ist ein sehr besonderer avantgardistischer Bau, der mit viel Glas und einer aufregend geschwungenen Holzkonstruktion die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Öffentliche Bibliotheken sind für viele Kommunen Symbolbauten geworden, die ein Signal setzen, wie wichtig der Zivilgesellschaft diese Interfaces to Everything für Einzelne und auch für die demokratische Gemeinschaft sind. Es ist schon etwas bedauerlich, dass trotz einiger Neueröffnungen der vergangenen Jahre bislang noch kein vergleichbar großer Wurf in Deutschland gelungen ist.
Soziale Funktionen der Bibliothek.
Ende der 1980er Jahre veröffentlichte der US-Soziologe Ray Oldenburg das Buch The Great Good Place. Oldenburgs darin vorgeschlagenes Konzept sogenannter dritter Orte ist in der bibliothekswissenschaftlichen Diskussion häufig aufgegriffen worden. Der Soziologe versteht unter dritten Orten Räume, die nicht dem Wohnen, das wäre der erste Ort, und nicht der Ausbildung oder Arbeit dienen, das wären zweite Orte, sondern die in der Freizeit aufgesucht werden und an denen Menschen sich freiwillig aufhalten. Als Beispiele nennt er Friseursalons, Biergärten, Cafés, Parks und ähnliche Strukturen. Er beklagt deren Abwesenheit in amerikanischen Eigenheimsiedlungen und blickt neidvoll nach Europa, wo er etwa für Österreich, Frankreich und Deutschland konstatiert, dass jene dritten Orte ein selbstverständlicher Teil der Urbanität seien. Für Oldenburg haben diese Orte eine Art gemeinschaftsstiftende Funktion. Sie sind für die Gestaltung des Zusammenlebens in Städten von Bedeutung. Räume, in denen Gesellschaft passiert. Für Bibliotheken scheint der Begriff gut zu passen. Schließlich handelt es sich bei ihnen um Orte des freiwilligen und zufälligen Aufeinandertreffens von Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsmilieus. Und für öffentliche Bibliotheken gilt ja auch, dass sie niedrigschwellig zugänglich und offen für alle sind. Oldenburg ist unter anderem dafür kritisiert worden, dass die von ihm vorgeschlagenen dritten Orte häufig mit einem Konsumzwang einhergehen und damit nicht wirklich allen Menschen offenstehen. Das gilt für Bibliotheken nicht. Sind sie mithin die wahren dritten Orte? Der Begriff ist in der bibliothekarischen Fachdebatte sehr oft und für viele verschiedene Aspekte des Bibliotheksraums und seiner Bedeutung für die Community genutzt worden. So kann ihm indes eine gewisse Beliebigkeit attestiert werden. Inzwischen wird auch die Veranstaltungsarbeit von Bibliotheken manchmal unter diese Überschrift gesetzt. Und so stellt sich die Frage, ob der Begriff des dritten Orts infolge seiner inhaltlichen Überdehnung noch angemessen beschreibt, was Bibliotheksangebote für die Gemeinschaft leisten. Ein norwegischer Bibliothekswissenschaftler, Ragnar Ordensen, hat 2004 einen etwas anders gelagerten Vorschlag gemacht, wie sich die soziale Rolle der Bibliotheken beschreiben lässt, und zwar insbesondere in den von kulturellen Spannungen geprägten Gesellschaften unserer Zeit. Er führte den Begriff des Low-Intensive Meeting Place ein, frei übersetzt Treffpunkte niedriger Intensität. Was meint er damit? Ordensen beschreibt das Phänomen der Fokussierung von Personengruppen auf bestimmte Aktivitätsbereiche, sei es bei der Arbeit oder in der Berufsausbildung, in religiösen oder sozialen Aktivitäten, beim Sport, in der Politik und so weiter. Er nennt diese Bereiche Arenen. Ihre Beschreibung erinnert an die heute häufig beklagten sozialen Blasen, in denen wir uns in unserem Alltag bewegen, verstärkt durch Algorithmen der digitalen Vernetzung, mehr oder weniger ungestört von Interaktionen mit anderen Blasen. Ordensen nennt diese Arenen High-Intensive Meeting Places, also Treffpunkte hoher Intensität. Orte, an denen sich die Anwesenden von gemeinsamen, spezifischen Interessen geleitet begegnen. Für die multikulturell geprägte demokratische Zivilgesellschaft, so Ordensen, sei Toleranz der Zement der Demokratie. Begegnung und Austausch zwischen Menschen, die einander aus persönlichen, kulturellen und sozialen Gründen eigentlich niemals begegnen würden, sei eine unabdingbare Voraussetzung für gesellschaftliche Verständigungsprozesse. Hierfür brauche es Orte, an denen Menschen nebeneinander ganz unterschiedlichen Interessen nachgehen können. Orte, an denen Menschen zusammenkommen, die einander an High-Intensive Meeting Places nicht begegnen würden. Solche Orte bezeichnet er als Low-Intensive Meeting Places und sieht die Bibliothek als solchen par excellence. Ordensen konstatiert, dass die auf bestimmte Zielgruppen zugespitzte Gestaltung von sozialen und kulturellen Angeboten der Segmentierung von Gesellschaften weiter Vorschub leiste. Demgegenüber führt er als Beispiel für die Mechanismen von Low-Intensive Meeting Places folgende Begebenheit an. Eine Gruppe von Senioren kommt wöchentlich in eine technologisch gut ausgestattete Stadtteilbibliothek in Oslo. Sie möchten dort den Umgang mit Internetressourcen lernen. Die Mitglieder dieser Gruppe leben in dem wohlhabenden Stadtteil, in dem sich auch die Bibliothek befindet. Gleichzeitig wird die Bibliothek von IT-affinen Jugendlichen aus einem ärmeren Stadtteil Oslos frequentiert. Aus dieser scheinbar zufälligen Begegnung erwuchs schließlich, dass die Jugendlichen zu informellen IT-Coaches für die Senioren wurden, ohne dass die Bibliothek über das Anbieten von Ort und Ausrüstung hinaus irgendwie interveniert hätte. Für das Bibliothekspersonal schlägt Ordensen vor,
multikulturelle Bibliotheksarbeit bedeutet, Arenen zu entwickeln, in denen Menschen, die zu unterschiedlichen Kulturen gehören, einander ausgesetzt sind.
Als Palaces for the People, Paläste fürs Volk, bezeichnet der amerikanische Soziologe Eric Kleinenberg im Jahr 2018 die öffentlichen Bibliotheken. In Anlehnung an den industriellen, Philanthropen und großen Bibliotheksstifter Andrew Carnegie. Für Kleinenberg sind öffentliche Bibliotheken unverzichtbare soziale Infrastrukturen für die städtische Community, ja Herzstücke dieser Infrastruktur, zusammen mit Schulen, Sportplätzen, Parks und so weiter. Wie zu Carnegies Zeiten bleibt es die Aufgabe der Bibliotheken, jedem Menschen niedrigschwelligen, kostenlosen Zugang zu zensurfreien Informationen, zu Wissen und Bildung zu ermöglichen. Ressourcen für die Bildungsbiografie von jung bis alt zur Verfügung zu stellen und Menschen der sie besuchenden Community in ihrer Freizeit auf die unterschiedlichste Weise zusammenzubringen und zu vernetzen. Und das ganz unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen. Kleinenberg sieht in Bibliotheken Zentren, die Resilienz fördern und die Gesellschaften gegen Segregation und Polarisierung stabilisieren. Die UNESCO und IFLA, letztere ist die Internationale Bibliotheksvereinigung, haben zuletzt im Jahr 2022 ihr Manifest für öffentliche Bibliotheken aktualisiert. Darin werden die Aufgaben der Bibliotheken definiert. Sie sollen dem Einzelnen Zugang zu Informationen und Gedanken bieten, sowie wissenschaftliche Erkenntnisse frei von Zensur bereitstellen und damit lebenslanges Lernen unterstützen. Sie sollen Möglichkeiten zur persönlichen Selbstverwirklichung eröffnen und Fantasie, Kreativität, Neugier und Empathie anregen. Weiterhin sei es ihre Aufgabe, die Lese-, Schreib- und Medienkompetenz zu fördern und auch explizit dabei zu helfen, digitale Kompetenzen zu entwickeln. Ebenso sollen Bibliotheken den Menschen die Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichen. Darüber hinaus sollen öffentliche Bibliotheken für die lokalen Gemeinschaften Dienstleistungen bieten, etwa indem sie den Menschen Informationen über ihre jeweilige Kommune zugänglich machen. Auch soll die Bibliothek ein aktiver Ort der Teilhabe am Gemeinwesen in der Kommune sein, etwa indem sie soziale Beratungsdienstleistungen oder Veranstaltungen anbietet. Sie soll auch digitale Services realisieren, beispielsweise in Form von Unterstützung der Menschen bei der Nutzung digitaler Dienstleistungen der Kommunalverwaltung. Um das soziale Engagement vor Ort zu stützen, müssen Bibliotheken ihre Dienstleistungen auch ganz spezifisch lokalen Initiativen, Vereinen und Interessengruppen anbieten. Ebenso gehört es nach UNESCO und IFLA zum Aufgabenspektrum der öffentlichen Bibliotheken, den interkulturellen Dialog und die kulturelle Vielfalt zu fördern, sowie die kulturellen Ausdrucksformen und das kulturelle Erbe zugänglich zu machen. Dabei geht es auch um die Bewahrung von und den Zugang zur unmittelbar lokalen Kultur und hierbei um die Schaffung eines Community-Orts, der von der Gemeinschaft der Nutzenden aktiv mitgeformt wird. Weil er nur so ein Ort von Kunst, Kultur und Dialog der Menschen vor Ort werden kann. Die gestaltenden Impulse sollen also aus der Gemeinschaft kommen und nicht von der Bibliothek verordnet werden. Dieses Aufgabenspektrum öffentlicher Bibliotheken erzählt von Freiheit und Offenheit. Es fächert Dienstleistungen auf, die eine demokratische Zivilgesellschaft braucht. Kein Wunder also, dass in vielen nicht-demokratischen Staaten Bibliotheken diesen Ansprüchen gar nicht gerecht werden können. Doch auch in manchen westlichen Demokratien geraten Bibliotheken zunehmend unter Druck. Mitunter haben sie erhebliche Schwierigkeiten, ihren Aufgaben nach internationalen fachlichen und ethischen Standards gerecht zu werden. Doch dazu später mehr. Bibliotheken können ihren Beitrag zur Stabilisierung der Gemeinschaft auch aufgrund eines Kapitals leisten, das sie quasi als Markenkern mit sich führen. Menschen vertrauen Bibliotheken. In einer Befragung aus dem Jahr 2018 in Berlin und Hamburg haben 90% der befragten Personen angegeben, dass sie Bibliotheken als vertrauenswürdige Orte wahrnehmen und das unabhängig davon, ob sie Bibliotheken nutzten oder nicht. Anekdotisch wird immer wieder berichtet, dass auch kontroverse Themen während Veranstaltungen in der Bibliothek fair und sachlich verhandelt würden. Anscheinend ist der Respekt vor dem Zivilisationsort und davor, wofür er steht, tief verwurzelt. Schon das schiere Setting einer Diskussionsveranstaltung in der Bibliothek ermahnt die Teilnehmenden, einander redlich zu behandeln. Möglicherweise auch, weil sie von unendlich vielen gedruckten und digitalen Zeugnissen Jahrtausende währender Diskurse umgeben sind. Ganz gleich, ob diese in Regalen stehen oder auf den Servern der Bibliothek liegen. Bibliotheken stehen für wissensbasierten Diskurs. Das macht sie zu einer wertvollen Ressource in einer Epoche allzu schneller gesellschaftlicher Polarisierung, die mitunter nicht auf Fakten, sondern auf populistischer Verzerrung von Begebenheiten gründen. Um ihre Aufgaben als vertrauenswürdige Institutionen für die demokratische Zivilgesellschaft wahrnehmen zu können, müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein.
Gesetzliche Grundlagen.
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es im Artikel 5 Absatz 1:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Öffentliche Bibliotheken sind ein elementarer Baustein zur Verwirklichung dieses Anspruchs aus unserem Grundgesetz. Insofern erstaunt es, dass eigentlich keine Kommune in Deutschland verpflichtet ist, der Öffentlichkeit die Dienste von Bibliotheken anzubieten. Die Enquetekommission Kultur in Deutschland hat den Bundesländern im Jahr 2007 empfohlen, das zu ändern und öffentliche Bibliotheken künftig in Bibliotheksgesetzen als Pflichtaufgaben zu definieren und sie per Gesetz mit einer Finanzierung auszustatten. Der Deutsche Bibliotheksverband hat den Bundesländern hierfür einen Mustergesetzentwurf zur Verfügung gestellt. Doch in den bisher verabschiedeten Kulturförder- oder Bibliotheksgesetzen von 9 Bundesländern wird die Pflicht in keinem Fall wirklich festgeschrieben. Lediglich das schleswig-holsteinische Bibliotheksgesetz enthält eine Formulierung, die sich als Selbstverpflichtung deuten ließe. Alle anderen bisher in Kraft getretenen Bibliotheksgesetze überlassen es letztlich dem Ermessen der Politik, ob öffentliche Bibliotheken angeboten werden und wie diese zu finanzieren sind. Bei ungünstiger Kassenlage müssen die Pflichtaufgaben der Kommunen priorisiert werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen. Die freiwilligen Aufgaben werden dann nolens volens gekürzt, was auch regelmäßig passiert. So ist die Erfüllung der Aufgaben von öffentlichen Bibliotheken nicht selten konjunkturabhängig. Mitunter werden Sperren bei der Einstellung von Personal verhängt oder das Budget für das Erwerben von Büchern und anderen Medien wird gekürzt oder sogar jahreweise ganz ausgesetzt, sodass in dem betroffenen Zeitraum keine neuen Medien erworben werden können. Im vergangenen Jahrzehnt ging es den öffentlichen Bibliotheken in Deutschland dennoch gut. Und die politische Lobbyarbeit der Bibliotheksbranche hat den Institutionen Aufmerksamkeit beschert und Fördermittel zugänglich gemacht. Die Nutzungszahlen zeigen, dass die Menschen die Arbeit der Bibliotheken schätzen. Doch die öffentlichen Haushalte sind nach multiplen Krisen und Kriegen weitaus angespannter als in den 2010er Jahren. Bibliotheken wird es in den kommenden Jahren nicht besser gehen als anderen Einrichtungen der öffentlichen Hand, die um knappe Ressourcen konkurrieren werden. Dabei kann die Förderung der öffentlichen Bibliotheken gerade in Krisenzeiten zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas beitragen. In Berlin wird gerade ein Bibliotheksgesetz vorbereitet. Und es bleibt zu hoffen, dass hier mehr Verbindlichkeit hergestellt wird als in den 9 bisher verabschiedeten Gesetzen. Und dass Verpflichtungen für die finanzielle Mindestausstattung der Bibliotheken festgelegt werden. Die einschlägigen Institutionen und Verbände engagieren sich jedenfalls intensiv dafür.
Böse Bücher.
Aus dem grundgesetzlichen Anspruch auf zensurfreien Zugang zu Informationen leitet sich auch ab, was in den Bibliotheksgesetzen der Bundesländer konkretisiert wird. Die Auswahl der Bücher und anderen Medien obliegt den Bibliotheken. Wie ist das zu verstehen und warum ist das wichtig? Rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Publikationen gibt es nicht erst seit gestern. Sie werden allerdings in den vergangenen Jahren populärer. Etwa provokante Titel wie Thilo Sarrazins »Deutschland schafft sich ab« aus dem Jahr 2010 oder Bücher, die umstrittene Thesen zur gesellschaftlichen Entwicklung und krudeste Politikagenden enthalten. Seit Mitte der 2010er Jahre tauchen Titel von Udo Ulfkotte, Rolf Stieferle, Akif Pirinci, Martin Sellner und andere Schriften des extrem rechten Spektrums regelmäßig in Bestsellerlisten auf. Während der Pandemie schossen verschwörungstheoretische Publikationen mit pseudowissenschaftlichen Falschinformationen ins Kraut. Vieles davon erscheint bei einschlägigen Verlagen, manches bewegt sich eher in Grauzonen. In den Bibliotheken selbst lässt sich derzeit eine Verunsicherung beobachten, wie mit diesem nicht neuen, aber nunmehr gehäuft auftretenden Phänomen umzugehen ist. Die Spitzenverbände des Bibliothekswesens haben im Grundsatz eine klare Haltung dazu. Die IFLA schreibt in ihren Ethikkodizes unter anderem, hier frei übersetzt:
Bibliothekarinnen und Bibliothekare lehnen die Restriktion des Zugriffs auf Informationen und Gedanken durch Zensur ab, ganz gleich ob durch Staaten, Regierungen, religiöse oder zivilgesellschaftliche Institutionen.
Und weiter?
Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind strikt zur Neutralität und einer unvoreingenommenen Haltung in Bezug auf Sammlung, Zugang und Service verpflichtet. Ziel dieser Neutralität ist eine möglichst ausgewogene Sammlung und ein möglichst ausgewogener Zugang zu Informationen.
Darüber, was Neutralität hier meint, ist in den vergangenen Jahren in der Bibliothekscommunity viel diskutiert worden. Eine weit verbreitete Haltung ist indes, dass im Medienbestand, also all dem, was im Regal und zum Download angeboten wird, eine maximale Bandbreite dessen, was publiziert wird, angeboten werden soll. Hermann Rösch, Experte für Bibliotheksethik, schreibt im Jahr 2021 hierzu,
dass die Bibliotheksbestände die gesellschaftliche Vielfalt spiegeln und das gesamte Meinungsspektrum abbilden. Insbesondere im Umgang mit umstrittenen Werken müssen Bibliotheken beweisen, dass sie Zensur grundsätzlich ablehnen.
Weiter zitiert Rösch eine gemeinsame Stellungnahme des Deutschen Bibliotheksverbands und des Verbands Bibliothek und Information Deutschland aus dem Jahr 2016.
Eine Zensur von Inhalten aus politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen sowie die Einschränkung des Zugriffs auf Informationen lehnen die bibliothekarischen Verbände ab. Sie setzen sich für die Wahrung der Meinungsvielfalt und den freien Zugang zu Informationen ein. Ein umfassendes Informationsangebot schließt auch kontrovers diskutierte Titel ein.
In den folgenden Jahren nahmen dennoch manche deutsche Bibliotheken umstrittene Publikationen aus dem Regal. Ein in der Bibliotheksfachwelt heftig diskutiertes Vorgehen. Mitunter fragen uns auch besorgte Nutzende, ob bestimmte Medien aus der Bibliothek entfernt werden können oder ob sie überhaupt gekauft werden müssen. Die knappe Antwort darauf lautet: Nein, können wir nicht entfernen und ja, müssen wir kaufen, jedenfalls ab einer gewissen Größe der jeweiligen Bibliothek. Denn es ist, zumindest in liberalen Demokratien, die Aufgabe von Bibliotheken, ihrem Publikum einen nicht zensierten und möglichst umfassenden Zugriff auf Informationen zu ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass man sich frei informieren kann über das, was beispielsweise Verschwörungstheoretiker fabulieren. Dies gilt, solange Bücher und andere Medien nicht von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert werden oder solange sie nicht gerichtlich festgestellt volksverhetzend oder persönlichkeitsverletzend sind. Und das ist für die Mehrzahl der umstrittenen Titel eben nicht der Fall. So groß die Versuchung auch sein mag, bestimmte Bücher aus den öffentlich zugänglichen Regalen in den Giftschrank zu verbannen oder auch ganz aus dem Angebot zu nehmen, so gefährlich ist das letztlich für den Auftrag der Bibliotheken. Denn was soll geschehen, wenn demokratiefeindlich eingestellte Parteien eines Tages doch in exekutive Verantwortung kommen? Werden sie den Anspruch an Bibliotheken stellen, ihrer jeweiligen Weltanschauung dann nicht genehme Titel aus dem Bestand zu entfernen? Was für uns dystopisch klingen mag, ist in den USA bereits real. In einigen Bundesstaaten werden Bibliotheken von konservativen Politikern angewiesen, Bücher und andere Medien aus dem Bestand zu entfernen, sei es, weil es in den verschmähten Medien um Transgender- oder LGBTQ-Themen geht oder weil aus Sicht konservativer Politiker allzu freizügig über Sexualität geschrieben wird. Die Fachverbände und Bibliotheken in den USA wehren sich gegen solche Übergriffe, die im Widerspruch zu den internationalen und nationalen Ethikrichtlinien stehen. Die Debatte indes ist noch komplexer. Kritische Fragen an den Medienbestand stellen sich nämlich keineswegs nur bei demokratiefeindlichen oder offensichtlich verschwörungstheoretischen Werken. Auch beispielsweise der Diskurs über die Angemessenheit von Sprache und Darstellungen in mehr oder weniger historischen Werken rufen solche Fragen auf. Wie etwa soll umgegangen werden mit Büchern, die zu ihrer Entstehungszeit nicht problematisiert worden sind, in denen heute aber diskriminierende, rassistische oder sexistische Darstellungen gesehen werden? Bibliotheken sind keine Erziehungsanstalten. Sie bekennen sich in ihrem institutionellen Selbstverständnis in Deutschland klar zu den Werten des Grundgesetzes und damit der liberalen Demokratie. In ihrem Auftrag gehen sie von einem mündigen Publikum aus, das zu selbstständigen Beurteilungen und Entscheidungen imstande ist oder zumindest dazu in die Lage versetzt werden sollte. Die Bibliothek unterstützt mittels ihrer Veranstaltungs- und Programmarbeit darin, Ressourcen zu finden, Methoden anzuwenden, um Quellen zu bewerten und daraus eigene Schlüsse zu ziehen. Wie aus dem UNESCO-IFLA-Manifest zitiert, sollen Bibliotheken Möglichkeiten zur persönlichen Selbstverwirklichung eröffnen und Fantasie, Kreativität, Neugier und Empathie anregen. Das kann nur funktionieren, wenn sie so frei von einer Verzerrung in der Auswahl sind wie irgend möglich und nicht a priori eigene Bewertungen vornehmen. Dass das angesichts manchmal knapper Budgets einerseits und sich laufend entwickelnder medialer und gesellschaftlicher Trends andererseits ein permanenter Drahtseilakt ist, gehört zum Geschäft. Und die Bemühung um eine derartige Ausgewogenheit wird in politisch unruhigen Zeiten sicherlich nicht einfacher werden.
Sonntags in die Bibliothek.
Eine weitere gesetzliche Hürde für die Verfügbarkeit von öffentlichen Bibliotheken ist das Arbeitszeitgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Warum das? Umberto Eco schreibt 2005 in einem ironisch gemeinten Regelwerk für eine möglichst schlechte Bibliothek:
Die Öffnungszeiten müssen genau mit den Arbeitszeiten zusammenfallen, also vorsorglich mit den Gewerkschaften abgestimmt werden. Totale Schließung an allen Samstagen, Sonntagen, abends und während der Mittagspausen.
Tatsächlich haben Bibliotheken aller Sparten in den vergangenen Jahrzehnten stetig an der Erweiterung ihrer Öffnungszeiten gearbeitet. Um diese auch dann anbieten zu können, wenn dies mit dem vorhandenen Personal nicht möglich ist, wird an sogenannten Open Library-Konzepten gearbeitet. Die Bibliothek ist dann auch ohne Personal nutzbar, beispielsweise mit Hilfe des Bibliotheksausweises, der am Eingang gescannt wird, sodass technische Systeme den Zugang gewährleisten. Die Erfahrungen bei kleinen Stadtteilbibliotheken sind überwiegend gut bis sehr gut. In größeren Häusern wird oft auf Öffnung mit Wachschutzpersonal gesetzt, auch das funktioniert häufig zufriedenstellend. Und zahlreiche Dienstleistungen der Bibliotheken können inzwischen in Selbstbedienung realisiert werden, sodass die Nutzung vieler Funktionen auch ohne das Fachpersonal möglich ist. Bibliotheken können so heute oft bis in die späten Abendstunden der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dennoch gibt es einen Knackpunkt. Im deutschen Arbeitszeitgesetz heißt es bei den Ausnahmen für Sonn- und Feiertage, dass wissenschaftliche Präsenzbibliotheken an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen. Wissenschaftliche Präsenzbibliotheken sind solche Häuser, deren Bestand, zumindest in Teilen, nicht entleihbar ist und die vor allem der Lehre und der Forschung gewidmet sind. Also nicht öffentliche Bibliotheken, die Häuser für alle sind. Wer berufstätig ist, hat während der Woche oft keine Gelegenheit, in die Bibliothek zu gehen. Der Samstag bleibt für Erledigungen und am Sonntag ist Zeit für Kulturprogramm. Kino, Theater, Museum, alles möglich. Öffentliche Bibliotheken nicht. Das ist gerade für die Nutzung durch Familien ein Ärgernis. Seit Jahren versuchen Bibliotheksmenschen in mehreren Initiativen, die Politik davon zu überzeugen, im Gesetzestext aus wissenschaftliche Präsenzbibliotheken einfach nur Bibliotheken zu machen, um eine Öffnung zumindest zu ermöglichen. Gewerkschaften befürchten allerdings, dass dann als nächstes die Sonntagsarbeit des Bibliothekspersonals auf der Tagesordnung stehen könnte, obwohl die Personalkapazitäten nicht ausreichen. Hier kann Entwarnung gegeben werden. Die genannten Open Library-Konzepte ermöglichen heute den Betrieb weitgehend oder vollständig ohne bibliotheksfachliches Personal. Und wenn die Öffnung dann doch personalgestützt sein soll, braucht es natürlich mehr Personal. Dessen ist sich die Fachcommunity bewusst. Bis dato sind die Versuche, hier eine gesetzliche Änderung herbeizuführen, dennoch nicht erfolgreich. Und so betreiben einige öffentliche Bibliothekssysteme wie etwa Hamburg, Köln, Düsseldorf und Berlin Öffnungen am Sonntag, indem sie ihre Zentralbibliotheken an diesem Tag in Veranstaltungsorte umwandeln. Dadurch wird die Öffnung rechtlich möglich. Die öffentlichen Bibliotheksbereiche und die Selbstbedienungsfunktionen stehen dem Publikum dann als Nebenprodukt zur Verfügung und werden stark genutzt. Ein Erfolg also, aber bis zur Veränderung des Arbeitszeitgesetzes nur auf derart ungewöhnlichem Wege realisierbar.
Digitale Medien und das E-Book-Problem.
Als Ende der 1990er Jahre das Buch zum Auslaufmodell erklärt worden ist, hat niemand damit gerechnet, dass sich die Ausleihzahlen physischer Medien noch 30 Jahre später als vergleichsweise stabil erweisen würden. Nach wie vor ist der Marktanteil des gedruckten Buchs in Deutschland bedeutend höher als derjenige von E-Books. Das gilt sowohl für den Buchmarkt als auch für die Ausleihstatistiken von Bibliotheken. E-Books brachten es zuletzt im Handel auf einen Anteil von rund 6%. Bei den gedruckten Büchern zeichnet sich bereits seit einigen Jahren der Trend ab, dass in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern die Bibliotheksnutzung von Buchmedien zurückgeht. Demgegenüber sind die Ausleihzahlen in den traditionell buchaffinen Fächern, der Literatur, den Geistes- und Sozialwissenschaften etwa, eher stabil und steigen in bestimmten Fachgebieten sogar. Ein aktuelles und gut gepflegtes Angebot vorausgesetzt. Ungefähr ab der Jahrtausendwende setzten die audiovisuellen Medien zu einem Höhenflug an. Tonträger wie CDs, Filmdatenträger wie DVDs und später Blu-ray-Scheiben wurden zu Rennern, die teils dutzende Male pro Jahr ausgeliehen wurden und teilweise noch werden. Doch bei diesen physischen Ton- und Filmmedien ist der Abwärtstrend überaus deutlich. Gleichzeitig erweitern die öffentlichen Bibliotheken seit einem guten Jahrzehnt permanent ihre digitalen Angebote. Bibliotheksnutzende haben in mehreren deutschen Städten Zugriff auf E-Learning-Plattformen, reichhaltigen Zugriff auf Pressedatenbanken wie Pressreader und Musik- und Filmstreaming-Portale wie Naxos und Filmfriend und die E-Book-Angebote Onleihe und Overdrive, um die beiden Marktführer zu nennen. Die Zugriffe auf diese digitalen Angebote sind in der Pandemie erheblich gestiegen und verzeichnen weiterhin starke Zuwächse. Die Bibliotheken reagieren mit einem Ausbau der Angebote, der allerdings Grenzen hat. Und die setzt vor allem der Markt. Denn mit dem E-Book-Angebot der öffentlichen Bibliotheken gibt es ein Problem, ein erhebliches sogar. Zwischen der Verlagslobby und derjenigen der Bibliotheken gibt es bereits seit Jahren einen haarsträubenden Streit, welche Titel die Bibliotheken ihren Nutzenden wann zur Verfügung stellen dürfen. Die Verlagsbranche argumentiert, dass die sofortige Verfügbarkeit von Neuerscheinungen als E-Books ihr und damit auch den Schreibenden das Geschäft verhagele. Das führt dazu, dass die Publikationen erst nach einer Frist von bis zu 12 Monaten für die Ausleihe freigegeben werden. Ein Vorgehen, das als Windowing bezeichnet wird. Diese Einschränkung wäre bei physischen Büchern einigermaßen absurd und wäre auch mit dem vorhin genannten Artikel 5 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Bei E-Books erscheint die Praxis nicht minder seltsam. Die eben erwähnten E-Book-Portale bilden sogar das Verknappungsprinzip der traditionellen Buchausleihe nach, indem die Bibliotheken nur eine begrenzte Anzahl von digitalen Kopien zur Ausleihe bereitstellen dürfen und diese deaktivieren sich nach einer definierten Frist von selbst. Ganz wie bei Büchern, die nach Ablauf der Leihfrist wieder zurückgegeben werden müssen. Politische Vorstöße des Bibliotheksverbands sind bisher mäßig erfolgreich. Das Problem bleibt gegenwärtig bestehen, obwohl es aus Sicht der Bibliotheksnutzenden eine bemerkenswerte Einschränkung in die Freiheit des Zugriffs auf Informationen darstellt und die Medienkuration der Bibliotheken den Marktinteressen von Verlagen aussetzt. Für gedruckte Bücher gibt es gesetzliche Regelungen, die das Ausleihen von gedruckten Werken ermöglichen und dafür Tantiemen festlegen, die sogenannte Bibliothekstantieme. Sie geht an die Verwertungsgesellschaft Wort. Wünschenswert wäre eine ähnliche gesetzliche Regelung für E-Books. Bei den meisten Büchern bleibt immerhin das Ausweichen auf das gedruckte Exemplar. Wobei der Anteil an Medien, die e-only, also nur noch digital erscheinen, allmählich steigt.
Künstliche Intelligenz und die Bibliothek.
Wie wohl alle Branchen derzeit fragt sich auch die Bibliothekswelt, was die rasanten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz für die Dienstleistungen und die Nutzung der Bibliotheken bedeuten und wie sich die Institutionen die Technologie zunutze machen könnten. Erste Experimente setzen KI-Modelle für die Beratung von Nutzenden ein, zum Beispiel durch zunehmend kompetenter werdende Chatbots und zur Ideengenerierung in der Konzepterarbeitung. Faszinierende Nutzungsoptionen zeichnen sich in einem Kernbereich der Informationsdienstleistungen ab, und zwar bei den Bibliothekskatalogen. Sie waren und sind die Portale zum Reichtum des traditionellen und digitalen Angebots und haben dennoch seit jeher ein ganz spezifisches Problem. Es kann nur genau das gefunden werden, was bei der Erfassung auch eingefüttert worden ist. Im klassischen Zettelkatalog konnten Nutzende nur das finden, was im alphabetischen, im systematischen oder im Schlagwortkatalog auf der Katalogkarte stand. Der Weg dorthin fand sich mitunter über sperrige bibliografische Werke oder auch über das Schneeballsystem, das Entlanghangeln an Literaturverzeichnissen anderer Publikationen. Mitunter gab es auch Treffer durch das Beratungsgespräch am Schalter oder durch das zufällige Browsen am Regal im Umfeld eines thematisch verwandten Titels. Diese Methoden erfordern große Sorgfalt, mitunter Glück, sind aufwendig und kosten vor allem viel Zeit. Heutige Kataloge sind sogenannte Online Public Access Catalogs, kurz OPACs, oder auch prinzipiell auf diesen OPACs basierende Discovery-Systeme. Diese Systeme setzen Suchmaschinentechnologie ein. Doch beide Systemtypen sind letztlich weiterhin darauf angewiesen, welche Informationen zu den jeweiligen Publikationen, Büchern, Zeitschriftenartikeln in das System eingegeben oder automatisiert eingefüttert worden sind. In der Nutzung der Katalogsysteme kamen in den vergangenen Jahren bereits smarte Systeme zum Einsatz. Sie unterstützten etwa beim Abgleich von Datenbeständen mit anderen Katalogsystemen oder bei der Optimierung der Suche durch sogenannte Unscharfe suchen, um beispielsweise Tippfehler auszugleichen oder benachbarte Themenfelder auch auszuwerten. Erste Experimente mit sogenannten Large Language Models, wie ChatGPT eines ist, versuchen nun, die Katalogsysteme als Datenbasis für eine Art Gespräch der User mit dem Katalog zu nutzen. Anfragen zu Themengebieten können so in ganzen Sätzen artikuliert werden, auf die hin das System Vorschläge für Bücher oder andere Ressourcen macht. Doch der KI-Werkzeugkoffer bietet inzwischen auch Möglichkeiten, die Suchsysteme von der Beschränkung auf die vormals eingegebenen Daten zu befreien. Würden die Daten des Bibliothekskatalogs etwa um Informationen aus anderen Quellen angereichert, beispielsweise um Datenbanken im frei verfügbaren Internet, kann eine intelligente Suche auch diese externen Informationen auswerten. Die Systeme könnten den Menschen also schon bald auch Teile der kleinteiligen Recherchearbeit abnehmen und mit Hilfe von externen Datenquellen die bisherige Begrenzung auf die interne Datenbank überwinden. Die Versuche hierzu stehen noch ganz am Anfang. Und es ist zu erwarten, dass die neuen Werkzeuge den Zugriff auf Informationsressourcen radikal verändern werden. Wobei zahlreiche Fragen zu Datenschutz und zur Sicherheit und Verlässlichkeit der Systeme aktuell noch weitgehend ungeklärt sind.
Epilog.
In Wim Wenders Film »Der Himmel über Berlin« horchen die Engel Damiel und Cassiel in die Gedanken der Nutzenden der Berliner Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße. Es ist kein Zufall, dass in diesem Stadtfilm vor allem der öffentliche Nahverkehr und die Bibliothek die Vielfalt des Denkens und Fühlens der Menschen repräsentieren. Wo sonst mischt sich die Stadt so komplex? Die Bibliothek birgt das Potenzial glücklicher Zufälle, Beobachtungen, Begegnungen. Sie erlaubt das richtungslose Umherstreifen in ihren Räumen, zwischen anderen Menschen, in einem schier endlosen Angebot, zwischen realen und virtuellen Aktivitäten, groß, bunt, mitunter labyrinthisch verzweigt. Überall knistert es. Die öffentliche Bibliothek ist eine Art Verdichtung der Stadt. Sie konzentriert auf wundersame Weise die Magie des urbanen Reichtums auf einen Punkt im Stadtraum. Hier findet sich in den Regalen komprimiertes Wissen, auf Papier und andere Datenträger gebannte Leidenschaft und ein endloses Netzwerk von Erfahrungen und Erlebnissen aus Jahrtausenden. Diese Welten lassen sich systematisch erschließen oder auch, indem man sich assoziativ und vom Zufall treiben lässt. Eine Expedition, eine Wanderschaft, ein Spaziergang, kultivierter Zufall. Um den analogen und digitalen Kern von gebannter Zivilisation entfaltet sich ein Ort größter Freiheit. Hier mischen sich Kontemplation und Geschäftigkeit, Fokussierung und Ausschweifung. Die Bibliothek als Ort ist zunächst, wie die Stadt, in vielerlei Hinsicht passiv und dienend. Die Menschen müssen nur wenige Regeln der gegenseitigen Rücksichtnahme beachten. Ansonsten sind sie frei zu tun und zu lassen, was immer sie möchten auf ihren Entdeckungsreisen. Auch gar nichts tun oder nur beobachten, träumen oder schlafen. Vielleicht ist diese Zurückhaltung bei allem Reichtum eine der größten Stärken des Orts Bibliothek. Er ist ein Raum grenzenloser Möglichkeiten, alles selbstbestimmt, alles ohne differenzierten Zweck, ohne Zwang, ohne Druck. Welch ein selbstverständlicher Luxus. Beste Voraussetzungen für Begegnungen mit dem glücklichen Zufall. Ganz gleich, ob dieses Glück eine Erkenntnis, eine Idee, ein Ereignis oder die Begegnung mit einem oder mehreren Menschen bedeutet. Ein Ort für alle, der im selben Moment für jeden Menschen etwas gänzlich anderes sein kann, radikal gemeinschaftlich und dennoch höchst individuell. Wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann könnte ich sagen, dass ich das Privileg habe, als Bibliothekar offene Orte und zugängliche Angebote für alle Menschen in der Stadt zu gestalten. Und dass ich in diesem Job täglich Fragen und Themen begegne, die gar nicht entrückt sind und die eine Menge damit zu tun haben, wie wir heute an Informationen kommen und wie wir die Verlässlichkeit unseres vermeintlichen oder tatsächlichen Wissens überprüfen. Damit, wie wir einander begegnen und miteinander sprechen wollen, wie wir Erkenntnisse und Leidenschaften teilen und wie wir in demokratischen Gesellschaften zusammenleben und uns bei aller Unterschiedlichkeit von Sichtweisen und Interessen gemeinsam weiterentwickeln können. Und deshalb weiß ich jeden Tag genau, warum ich zur Arbeit gehe.
Zum selbstverständlichen Luxus der öffentlichen Bibliothek. Essay von Jonas Fanser. Es sprachen der Autor Josephine Köhler und Isabelle Dömi. Ton und Technik Thomas Rau, Sabine Klunzinger, Nikolaus Löwe und Rudyard Hasel. Regie Oliver Martin, Nicole Paulsen und Mareike Mage. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2024.